dann sagt Chicago Symphony mir nach dem Konzert, wir haben Ihren Namen auf der Liste, wir kommen wieder.
Das heißt, die kommen trotz Essen, nicht wegen Essen?
Nein, die kommen...
Erst trotz Essen und dann wegen Essen.
Richtig. Richtig, aha, so ist das. Also wir wandeln dieses Bild von vielleicht einem nicht vorhandenen Fleck auf der Landkarte zu einem Lieblingsort. Mhm. Es gibt Kindergärten, in denen ist überhaupt nichts vorhanden. Keine Rassel, kein Instrument, da singt niemand mit den Kindern, keine musikalische Aktivität. Da haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Aber wie? Jetzt gehen wir aber auch zu den Größeren, zu den Erwachsenen, die die Philharmonie gar nicht im Blick haben. Jugendzentrum Hüweg habe ich noch vor Augen, Jugendlicher mit verschränkten Armen, was soll das jetzt hier? Dann spielen diese Musiker Beethoven Streichtrio, würde der nie freiwillig anhören, und diese Jugendlichen sind angerührt und sagen, Mensch, Philharmonie, kann man da hingehen? So.
Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. Hier ist der Podcast für alle, die sich in Essen schon wohlfühlen, die wissen, dass sich die Stadt neu erfindet, die aber auch wissen wollen, was alles Neues kommt und wie sie auch genau dort mitmachen können, wie sie es erleben können. Ich spreche einmal im Monat mit den Menschen, die die Zukunft gestalten. Aus Politik, Wirtschaft, Sport, Ehrenamt, heute mal wieder aus der Kultur. Mit Strahlkraft, das werden wir erleben, auf das ganze Ruhrgebiet und auf ganz Deutschland. Unser Gast ist die Intendantin der Philharmonie Essen, Babette Nierenz. Eigentlich das Gegenteil einer Newcomerin. Sie ist in der Philharmonie an Bord, seit die nach großem Umbau wieder eröffnet ist, also seit 2004. Aber es gibt eben doch Jahr für Jahr neue Themen. Die meisten sind toll, tolle Themen, manche aber auch nicht. Wir haben ausgerechnet am 5. September 2024 miteinander gesprochen, mittags. Das war der Tag des hochumstrittenen Bürgerdialogs abends einer in Teilen rechtsextremen Partei in der Philharmonie selbst. Natürlich hätten wir gerne beide nur über Konzerte gesprochen, über Vielfalt und nicht über Gegner dieser Vielfalt, aber natürlich spreche ich dieses Thema noch in dieser Folge an. Zuvor aber ganz viel Schönes. Allein bei dieser Eröffnung vor gut 20 Jahren war auch ich schon im Alter von irgendwie 22, 23. Es gab für jeden ein kleines Glas, also einen Beweis, dass ich da war. Den habe ich mitgebracht in unser Gespräch im Intendantinnenbüro. Jeder Gast bekam eins. Na, erkennt sie es?
Ah, oh, wie schön.
Was ist das?
Das ist ein Stauder Bierglas mit dem ersten Logo der Philharmonie von 2004 und mit dem Wort Eröffnungszauber, und den haben wir hier wirklich gefeiert damals.
Können Sie sich noch an die Magie dieses Abends erinnern?
Oh ja, sehr lebendig, vor allem an die Zeit vorher, die sehr intensiv war, da wir ab April 2003 eigentlich diese Eröffnung angebahnt haben. Schon mit einem Richtfest hier gefeiert haben, mit allen örtlichen Ensembles, Gruppen, die es gibt, regelmäßig auf der Baustelle waren, diese Fortschritte sahen, dann gemeinsam mit dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger, der ja dieses Projekt im Grunde als sein Herzensprojekt realisiert hat. So habe ich noch beste Erinnerungen, wie dieses Haus, dieser Saal langsam entstand und dann auch wirklich einen Tag vor dem Eröffnungskonzert der letzte Stuhl eingebaut wurde.
Ach ja. Also richtige Aufbruchstimmung.
Absolut.
Dass man sich diesem Tag entgegenfiebert.
Ja, damals. Absolut. Und ich durfte damals sogar auf der Bühne stehen, da war ich nur ganz normale Mitarbeiterin im Team und da diese Ansage, Handys aus bitte und so machen. Und
immerhin.
Das war schon ein unglaubliches Gefühl, in diesen magischen Raum hineinzuschauen und ihn eben dann auch zu hören. Und das ist ja die Stunde der Wahrheit. Wie klingt der Saal?
Mit Publikum.
Mit Publikum für die Künstler auf der Bühne. Für das Publikum im Saal, das sind auch zwei verschiedene Aspekte der Akustik.
Ja.
Als dann der Kritiker aus Düsseldorf schrieb, die neue Philharmonie von Düsseldorf steht in Essen und die internationalen Orchester, Wiener Berliner Philharmoniker uns das auch bestätigt haben, wussten wir, hier ist wirklich was Großes gelungen.
Tja, wie wichtig war das für Essen, diesen Saalbau, die Philharmonie zurückzubekommen?
Wie ich jetzt im Zuge der 20 Jahre Jubiläumsfeier gemerkt habe, ist das wirklich ein Herzensanliegen der Bürgerinnen und Bürger gewesen. Das haben wir damals als neu kommende Mitarbeiter gar nicht so gewusst.
Jetzt, 28?
Ich war 27 Jahre alt, habe hier meine erste feste Stelle gehabt im künstlerischen Betriebsbüro. Und ja gut, hier wird halt ein Konzerthaus eröffnet. Aber dass dieses Haus an diesem Ort hier im Stadtgarten und nicht irgendwo anders in der Stadt wieder eröffnet wurde, war ja maßgeblich dem Bürgerbegehren mit 90.000 Unterschriften zu verdanken. Und das habe ich eigentlich erst jetzt bei der 20-Jahr-Feier, als wir die Gespräche haben mit Professor Scheidt, mit der Krupp-Stiftung, mit Christian Hülsmann, ganz wichtiger Mann damals, da haben wir erst verstanden, dass das wirklich ein Haus der Bürger und von den Bürgern an dieser Stelle überhaupt erwirkt wurde. Und das leben wir heute auch.
Sie nennen es auch gern die gute Stube der Stadt. Bei guter Stube, da denke ich ja an nur sonntags. Es wird nicht getobt, man zieht sich schick an, alles hat seine Regeln und morgen geht's wieder in die Schule. Die gute Stube, also so ein bisschen Ausnahme vom Alltag. Meinen Sie das so?
Durchaus auch, denn für die Menschen ist dieses Haus etwas Besonderes. Nicht nur, um sich schick anzuziehen, auch um feiern zu gehen. Wir veranstalten einen philharmonischen Ball alle 2 Jahre. Aber auch, um die kleinen Kinder in den Babykonzerten krabbeln zu lassen, um Clubmusik zu feiern, um Weltmusik aller Genres zu erleben in großer Vielfalt, aber auch um die Wiener Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra. Und das ist etwas Besonderes. Da lebt die ganze Stadt auf. Man merkt das wirklich an dem Abend, wenn so internationaler Glanz, Starqualität hier auf der Bühne steht. Das gibt dem Menschen Gefühl, ja, hier passiert was Besonderes. Wir sind etwas Besonderes in diesem Haus, mit diesem Haus.
27 waren Sie, als Sie eingestiegen sind hier. In diesen 20 Jahren haben Sie verschiedene Positionen ausgefüllt. Bis 2023 klar war, Sie sind absolute Wunschkandidatin, die jetzt auch Intendantin werden soll. Ihnen war das nicht so klar. Die Medien vergessen ja nichts. Sie sahen sich in einem Interview nicht in der Lage, diese Position mit 3 Kindern so auszufüllen, wie es, Zitat, das Haus verdient habe, mit vollem Einsatz. Und jetzt sitze ich doch vor Babette Nierenz, der Intendantin. Also konnten Sie sich auf den halben Einsatz einigen oder wie ist es? Was ist passiert? Halbe Felge?
Nein, tatsächlich volle Felge immer. Dank eines fantastischen Teams. Dank eines fantastischen Teams hier im Haus, die absolut mitziehen, die verschiedene Programmplanungsfelder auch verantwortlich planen. Ich denke mir hier nicht alles alleine aus, sondern wir sind hier wirklich in einem tollen Team zugange mit Kollegen, die ausschwärmen in alle Welt und hier die schönsten Projekte an Land ziehen. Natürlich ist man selber vor Ort und den wichtigen Künstlern reise ich selber hinterher, aber das geht wirklich als Gemeinschaftsarbeit hier im Philharmonie-Team. Und dadurch ist das auch zu schaffen. Natürlich ist es trotzdem, ist man 24 Stunden irgendwie damit gedanklich befasst. Und ich habe auch das große Glück, dass ich eben familiäre Unterstützung habe und das eben ganz gut ausbalancieren kann. Manchmal fährt man ein bisschen auf der Überholspur, aber es gelingt tatsächlich.
Sie haben aber auch eine unglaubliche Energie, wenn ich das sagen darf. Es ist ja schon beim Reinkommen, zack, wo machen wir die Bilder? Also Sie haben diese Energie. Freut sich das Team auch so über Ihre Energie? Jeden Tag?
Auch unterschiedlich, würde ich sagen. Also wer nicht die Fackel trägt, kann auch nichts den anderen entzünden. Mhm. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen spüren schon, dass mir dieses Haus ein Herzensanliegen ist und dass hier nichts egal ist. Mhm. Jeder ist wichtig im Haus und das spüren die Mitarbeiter, das spüren die Künstler, das spürt eigentlich das ganze Haus. Und oft kommen Künstler ins Haus, die sagen, man spürt schon die gute Energie bei euch. Und das ist mir wichtig, dass wir hier alle mit Freude bei der Sache sind.
Dann will ich wissen, wie Sie vorgehen, also wie Sie die gute Stube mit Leben füllen. Fangen wir an.
Ja.
Marie Babette Nierenz, Sie verwenden das Marie nicht. Zu niedlich?
Ja, oder? Das ist niedlich. Nein, die Babette ist ererbt. So hießen alle meine Großmütter und die Marie haben meine Eltern da noch hinzugefügt. Insofern fühle ich mich vollständig, aber Babette ist an sich das, was ich bin.
So. Die Philharmonie Essen. Es gibt Altotheater mit Oper, es gibt das Ballett, das Schauspiel, die Philharmonie. Vielleicht mal so ein bisschen trockene Struktur zu Beginn, bevor wir dann sehr bunt werden. Was ist die Philharmonie hier in der Stadt mit Blick auf die, wie nennt man es, Kulturorganisation der Stadt
Essen? Richtig. Also die Theater und Philharmonie Essen GmbH ist eine eigenständige GmbH, eine eigenständige Tochtergesellschaft der Stadt, ganz formal, 100%ige Tochter der Stadt, in einem 5-Sparten-Betrieb mit einem Geschäftsführer organisiert. Ich sage nicht übergeordnet, weil das nicht dem Geist entspricht. Natürlich hält er am Ende die finanziellen Fäden und die organisatorischen Fäden in der Hand. Fritz Frömming, ganz fantastischer Glücksfall für uns hier, jetzt gerade gestartet, ja auch mit uns 2023. Und da sind wir mit allen Sparten eben im Austausch, auch künstlerisch, organisatorisch, aber jede Sparte, Oper, Schauspiel, Ballett, Philharmoniker und Philharmonie verwalten also ihr Haus, ihre Kunst, ihren Wirtschaftsplan selber, wirken aber idealerweise immer an guten, wichtigen und naheliegenden künstlerischen Stellen auch zusammen. Und das ist ein Geschenk, das ich sonst nirgendwo erlebe an anderen Häusern, dass man so selbstverständlich zusammenarbeitet. Also kurze Beispiele, die Essener Philharmoniker sind hier ganz viel involviert in der Philharmonie mit Babykonzerten, Konzerte für Menschen mit Demenz. Wir gehen mit den Philharmonikern in die Stadt hinaus, Philharmonie vor Ort, Kindergartenkonzerte mit Musik kommt um die Ecke. Also da passiert ganz viel, viele Projekte, in denen wir das Orchester einbinden und dass das Orchester ja auch profiliert.
Wie viele Säle haben Sie hier? Wie viele Räume, um Musik, Kultur, Veranstaltungen zu organisieren?
Konzerträume 2, den großen Alfred-Krupp-Saal mit 1900 Plätzen, also wirklich das Herzstück, genannt nach der Stiftung, die hier substanziell zur Finanzierung des Hauses beigetragen hat. Also Dr. Reinigermann ging dann zum Hügel und dann hat Berthold Beitz seine Zustimmung gegeben, hier mitzuwirken. Das war ganz wichtig. Und den kleineren Saal, sogenannt RWE-Pavillon, weil eben der Konzern RWE damals den Bau maßgeblich mitfinanziert hat. Der wird kulturell und kommerziell genutzt. Das ist die Struktur der Philharmonie. Wir haben ein Kongresscenter im Haus, das kommerziell vermietet an Kongresse, Tagungen und dem den künstlerischen Betrieb, der allerdings immer Vorrang hat. Das wurde damals auch so aufgenommen bei der Entstehung.
Jetzt ist gerade 2024/25 gestartet. Wo ist da Ihre Handschrift? Also wo sagen Sie, das ist Philharmonie Essen, das ist jetzt neu, typisch Intendantin Babette Nierens?
Philharmonie Essen sind für mich vier Säulen tatsächlich. Und diese oder ein Kreisring, sage ich, weil die Elemente verbinden sich. Das ist die künstlerische Exzellenz, die gab es auch schon vorher. Aber die müssen Sie sich auch jedes Jahr neu erarbeiten oder Jahre im Voraus. An dem Engagement der Berliner Philharmoniker jetzt im Mai 25 habe ich 5 Jahre gearbeitet, bis das mal so kommt. Und auch die Wiener Philharmoniker, diese Orchester, haben die Stadt Essen nicht sofort auf ihrem Radar. Die gehen erstmal nach Wien, nach Salzburg, nach Berlin. Wenn sie aber erkennen, dass hier ein guter Saal ist und dass die Gastfreundschaft stimmt, dann sagt Chicago Symphony mir nach dem Konzert, wir haben ihren Namen auf der Liste, wir kommen wieder.
Das heißt, die kommen trotz Essen, nicht wegen Essen?
Nein, die kommen
erst trotz Essen und dann wegen Essen.
Richtig, so ist das. Also wir wandeln dieses Bild von vielleicht einem nicht vorhandenen Fleck auf der Landkarte zu einem Lieblingsort. Und das erarbeiten wir uns jeden Tag aufs Neue mit den Künstlern, die kommen und die dann auch eben gerne wiederkommen.
Ist ein tolles Kompliment und das zeigt ja allein Ihr Programm, dass es so ist.
Das zweite Element ist die Vielfalt und die habe ich, glaube ich, schon erweitert jetzt in der letzten und dieser Spielzeit. Wir haben ein eigenes Festival Women's Voice, wo wichtige Künstlerinnen der Weltmusik aus Brasilien, Afrika, Türkei, Israel, die eine wichtige politische Stimme auch ihres Landes sind, hier auf die Bühne kommen mit strahlkräftigen Projekten, unterstützt von der Krupp-Stiftung, mit den Soroptimisten international. Also wir machen immer einen Gesamtgedanken aus einer Programmplanung. Hier findet nicht nur ein Konzert statt, sondern wir suchen uns Partner, Multiplikatorinnen und auch den Aspekt der Teilhabe zu bedenken, dass wir sagen, wenn wir Förderung haben, bemühen wir uns auch immer, einen Teil der Tickets hier gratis zur Verfügung zu stellen und damit Menschen zu erreichen, die die Philharmonie nicht im Blick haben als ihren selbstverständlichen Ort. Und da möchte ich eine kurze Brücke zur Sparkasse schlagen, denn das ist auch ein Herzensprojekt. Diese Spielzeit erstmals in 20 Jahren werden wir ein Konzert an die Essener Bürgerinnen und Bürger verschenken. Aha. Mithilfe der Sparkassenstiftung, Philharmoniestiftung der Sparkasse Essen, gegründet vor 20 Jahren. Die Tickets werden über die Sparkasse auch an die Bürgerinnen ausgegeben und somit quasi über diesen neuen Vertriebskanal mal ganz neu das Publikum angesprochen, aber auch in dieser Großzügigkeit, in dieser Gastfreundschaft hoffentlich auch wieder mehr Menschen erreicht.
Worauf freuen Sie sich jetzt noch mit dem Blick auf die ganz frisch begonnene Spielzeit?
In diesem Blick freue ich mich besonders auf unsere Porträtkünstler. Das ist der international wahnsinnig erfolgreiche Dirigent Klaus Mäkelä, Finne, der jetzt schon beim Chicago Symphony Orchestra, beim Konzertgebäudeorchester als neuer Chefdirigent unter Vertrag ist oder kommen wird. Er wird 3 Konzerte dirigieren mit den Wiener Philharmonikern, Konzertgebäude und Orchester de Paris. Also das ist wirklich ein Glücksgriff, wenn das gelingt, solche Leute hier zu holen. Anna Winitzkaya, die russische Pianistin, aber auch mit der ich dann eben, Wahnsinnsprojekt, sowas kann man sich gar nicht ausdenken. Das kommt auch von den Künstlern. Anna Winitzkaya hat mal mit Herbert Grönemeyer gearbeitet. Die sagt, ach, das können wir doch wieder machen mit Herbert. Herbert will dirigieren, auch singen und das werden wir jetzt tun. Im Juni 25 werden wir hier ein Konzert mit Herbert Grönemeyer, wussten Sie noch gar nicht.
Das habe ich noch nirgendwo gelesen.
Ja, und wenn es gelingt, wird es an den Stadtgarten übertragen und dann sind wir dann sind wir wirklich hier für jedermann, jede Frau erreichbar. Da zeigen wir eine ganz neue Seite von Herbert Grönemeyer, der sich darauf riesig freut, ein ganzes Orchester zu dirigieren. Das Publikum muss singen und er wird auch singen.
Ja, klar.
Und das sind natürlich solche Erfolge, die müssen zusammenkommen aus verschiedenen Elementen, Personen. Wir haben ein Partizipationsprojekt durch die RAG-Stiftung hier erreicht. Wir laden 200 Kinder aus dem Ruhrgebiet ein, die Konzerte in Essen und eins in Bochum zu besuchen und damit auch wieder die Schwelle zu überwinden ins Haus. Und über Herbert klassische Musik zu erleben, Popmusik zu erleben. Und das sind für mich die schönsten Geschichten, wenn wir fantastische Musik machen mit großen Künstlern und viele Menschen daran teilhaben lassen, durch Förderer, durch Partner, die in der Region sich engagieren.
Ah, da ist Ihnen wirklich was ganz Besonderes gelungen.
Ja, das finde ich auch als großen Glücksfall.
Schön, dass Sie es hier erzählen. So, dann werden wir mal gemeinsam zur Intendantin. Erstmal muss man sagen, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die schönsten Räume überlassen Sie wirklich dem Publikum und den Orchestern.
Ja. Das soll auch so sein. Und auch den Orchestern, das möchte ich doch auch anmerken. Die Backstage-Bereiche in der Philharmonie Essen sind die schönsten auf der Welt.
Ja?
Ja, gehen Sie mal in andere Häuser, also in große Hauptstädte, da wundert man sich manchmal, wie lieblos die Backstage-Bereiche. Und hier wurden wirklich ebenbürtig zum Vorderhausbereich auch für die Künstler die Räume gestaltet. Und das ist natürlich auch ein Standortvorteil.
Sie können ahnen, dass ich schon in manchen traurigen Backstage-Bereichen saß. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man ja einen Backstage-Bereich auch für 60, 70, 80 Leute kreieren
Richtig,
muss.
Oder 100, 120.
Krass.
Also, wenn die großen Orchester kommen, dann brauchen die Raum und Platz. Und der ist wirklich hier sehr
Ich werde alles tun, das mal irgendwann zu sehen. So, machen wir Programmplanung hier mal aus dem Büro raus. Das ist im Fernsehen, gerade im Öffentlich-Rechtlichen, auch im Kino, im Theater nicht anders. Was ist denn die Leitlinie? Schauen Sie, was die Menschen dieser Stadt, dieses Landes, ja, weil es ja eine Strahlkraft hat, auch dieses Haus, was die wollen? Grönemeyer wollen Sie. Was die wollen? Oder dürfen Sie auch bestimmen, was Sie wollen sollten? Also was gut für Sie wäre?
Ah, das ist eine schöne Frage. Natürlich beides. Natürlich sprechen wir die Menschen an durch die großen Namen oder auch die großen Werke. Und es ist aber besonders schön zu beobachten, wenn wir über die großen Namen und die großen Werke auch immer wieder Novitäten einspielen ins Programm und mitschwingen im Programm, sodass, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, wir hatten Antonio Papano hier mit dem Land Symphony Orchestra, Patricia Kopaczynskaja, Beethoven 7. Symphonie, kennt jeder, liebt jeder, gehen die Leute hin. Dann spielt Patricia Kopaczynskaja, die wunderbare Geigerin, spielt dann Fazılsay Violinkonzert. Mhm. Fazılsay, der türkische Pianist, Dirigent, Komponist, eher als Pianist berühmt und bekannt, sehr schöne Stücke geschrieben, kennt man aber nicht so. So, und dann spielt sie dieses Violinkonzert und dann sagen die Menschen hinterher, das war das Stück des Abends.
Ach, toll.
Danke, dass ich das entdecken konnte. Und das sind für mich eigentlich die schönen Momente. Das Tor geht auf durch das Bekannte, aber dann erleben wir eben neue Momente oder auch neue, ganz neue Formate, wie ich denke an unser Mickey Takeover-Format. Ein klassisches Ensemble, das mit einem Popkünstler kommt und dann mit Max Mutzke, Jordan Delaney, Stefanie Heinzmann, deren Songs in klassischem Gewand spielt und das klingt anders.
Ja.
Das ist nicht das Gleiche, ob sie ein Cello, ein Fagott oder eine E-Gitarre da haben. Und wenn das Fagott rockt und die Harfe schwingt, dann erreichen sie auch andere Schwingungen. Und die Menschen haben teilweise Tränen in den Augen und können nicht glauben, wie schön das ist. Und danach bei der Party bis 2 Uhr früh entlädt sich das noch alles im Foyer beim DJ. Also da erreichen wir Menschen von 12 bis 82, sage ich mal. Da kommen wirklich alle, ist schon vorher ausverkauft. Und das ist für mich auch Programmplanung im besten Sinne.
Ich muss gerade an einen Besuch im Zoo Duisburg dienstlich denken. Da hat mir der Pfleger gesagt von den Seerobben, die essen ja keine Medikamente. Die können ja Pillen geben, die essen die nicht. Sie müssen die Pille in den Fisch stopfen.
Ja, also stopfen würde ich nicht sagen,
sie sondern stopfen nicht.
Wir bieten an.
So, das heißt, den Menschen schmeckt der Fisch und sie merken gar nicht, dass sie die richtige Medizin auch gleich mitbekommen haben.
Richtig, aber sie gehen hinterher glücklich nach Hause.
Gesund.
Und das ist für mich...
Gesund und strahlend.
Das wissen wir ja alle, dass wenn wir Glücksmomente empfinden, dass wir dann auch gesund werden und solche Orte mit unseren Emotionen verbinden. Und das, mir ist immer wichtig, dass die Philharmonie ein Herzensort für alle Bürgerinnen ist. Deswegen die Vielfalt des Programms. Und wir haben jeden Abend anderes Publikum. Gehen Sie mit mir eine Woche hier ins Konzert, ob das Max Raabe ist, Jazz, Weltmusik, Popmusik, klassisches Orchester, Liederabende, große, große Künstler. Und das ist das Schöne, dass wir eben durch die Vielfalt des Programms auch möglichst alle 140 in Essen ansässigen Nationen hier erreichen. Und das ist das Ziel.
Dann klingen Sie ja total glücklich, zufrieden, erfolgreich. Dann kann es für Sie ja im Grunde nur eine Seitwärtsbewegung geben im Erfolg. Ich frage trotzdem nochmal, gibt es Menschen, die Sie nicht erreichen, die Sie gerne hätten? Jetzt mal Hand aufs Herz.
Ja, natürlich. Am liebsten hätte ich Wartelisten für die Konzerte und wäre immer ausverkauft. Das sind wir noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt mit einem neuen Projekt, Philharmonie vor Ort, in die Stadtteile. Das tun wir schon mit dem Kindergartenprojekt Musik kommt um die Ecke. Das ist die eine Schiene, den ganz kleinen. Jetzt gehen wir aber auch zu den größeren, zu den Erwachsenen, ins Flüchtlingszentrum, in Jugendzentren, auch in die Palliativstation, in die JVA. Gut, da sind wir einfach vor Ort dann präsent. Das ist ein ganz schönes neues Win-Win-Projekt, in dem wir exzellente Studierende ermöglichen, Konzertpraxis zu gewinnen, durch viel Konzerte spielen. In einer Woche 10 Konzerte, Finale in der Philharmonie. Und wir erreichen in den Stadtteilen eben die Menschen, die die Philharmonie gar nicht im Blick haben.
Sie kommen als kleine Berge, kommen Sie zum Propheten.
Richtig. Und da sitzt dann dieser Berg, Jugendzentrum Hüweg, habe ich noch vor Augen, Jugendlicher mit verschränkten Armen. Was soll das jetzt hier? dann spielen diese Musiker Beethoven Streichtrio, würde der nie freiwillig anhören, und dann haben diese Jugendlichen, sind angerührt und sagen, Mensch, Philharmonie, kann man da hingehen? So, und dann laden wir die ein. Der erste Besuch ist gratis und dann werden wir Freunde und dann kommen diese Menschen hoffentlich wieder. Das ist das Ziel, das ist ein neues Projekt, diese Spielzeit, und das bauen wir jetzt aus. Und so sind wir noch lange nicht am Ende, alle Menschen zu erreichen.
Wie sieht so ein Tag aus in Ihrem Leben? Sie kommen morgens an. Ich sag mal, Kulturbetrieb, erster Termin um 10.
Mein Büro startet um 8.
Oh ja, okay.
Und dann geht man durch seine E-Mails oder weiß schon vorher, wen man heute erreichen möchte, sprechen möchte. Und dann.
Sie jonglieren im Grunde wahrscheinlich mit den alltäglichen Organisationsproblemen der aktuellen Spielzeit mit den perspektivischen,
richtig,
Gedanken in die Ferne.
Natürlich, da kommt noch eine Frage, wie machen wir denn dieses Late-Night-Format, wie machen wir die Zugabe, wie Künstler will noch was oder die Agentur. Also das ist natürlich immer so, man ist parallel in drei Welten, heute, morgen, übermorgen, manchmal auch noch gestern, wenn es noch Dinge gibt aus der vergangenen Spielzeit. Oder auch Tagesaktuelles, was mit so einem Tag wie heute, über den wir vielleicht noch sprechen, dann plötzlich auf einen zukommt. Hm. Also das spielt dann auch rein. Man muss einfach sehr flexibel sein. Das macht es aber auch natürlich sehr reizvoll, weil kein Tag wie der andere ist.
Klar. Sie haben es schon angesprochen und Sie wissen, die Sparkasse zwingt mich zu gar nichts. Ich müsste die Sparkasse nicht erwähnen, aber ich möchte es gerne tun, denn es gibt seit Beginn, seit über 20 Jahren, die Philharmoniestiftung der Sparkasse Essen. Wie arbeiten Sie und die Stiftung zusammen?
Das ist eine sehr fast freundschaftliche und kollegiale Kooperation. Wir treffen uns in der Sparkasse, oder auch der gegenwärtige Vorsitzende Bernd Jung kommt jetzt nächste Woche zu mir ins Büro. Und dann sprechen wir über die Projekte, die wir so machen in der nächsten Spielzeit. Was könnte interessant sein für die Sparkasse? Was hat Förderbedarf? Weil das ist ja das Ziel, die Projekte zu fördern, die den Bedarf haben. Und das sind eben jetzt nicht die Projekte, die von alleine ausverkauft sind, sondern eben oftmals diese Preziosen, die wir eben hier im Programm haben, die vielleicht nicht das ausverkaufte Haus haben, sondern nur das halb ausverkaufte Haus. Und da hilft uns die Sparkasse eben, solche Preziosen hier anbieten zu können. Und wir überlegen eben neue Ideen. Und das finde ich schön, dass es gelungen ist, dieses geschenkte Konzert im April 2025 mit einem herrlichen Disney-Programm für die ganze Familie hier anzubieten, für alle Bürger gratis.
Und Sie lieben den Ball. Ich habe Sie auch.
Ja.
Ja, ich habe Sie gemeinsam sogar tanzen sehen.
Der Ball ist mein Herzenskind. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, im Jahr 2005.
Ach, ja.
Und der schlief dann etwas ein. Das ist natürlich auch eine sehr kostspielige Angelegenheit.
Der Ball oder Ihr Mann?
Der Ball. Der Ball tatsächlich ist auch aufwendig im Haus. Wir müssen das Haus 3 Tage sperren, um umzubauen alles. So, und im Jahr 2018 dachte ich, wir müssen doch diesen Ball wiederbeleben. Und der damalige Geschäftsführer war damit überhaupt nicht einverstanden und sagte, du bist wohl wahnsinnig. Der ruiniert uns, der Ball. Habe ich gesagt, ich werde Partner finden. Und wenn ich Partner finde, dann werden wir diesen Ball veranstalten. Und dann haben wir im Jahr 2020 diesen Ball veranstaltet, haben ein sattes Plus aus dem Ball erwirtschaftet für unsere sozialen Stadtteilprojekte Musik kommt um die Ecke. Das ist besonders schön, Thomas Kufen ist immer als Schirmherr dabei und wir finden jedes Jahr oder alle 2 Jahre veranstaltet mit dem Ball neue Fördererpartner, die dann oftmals auch Konzertpartner werden danach. Das ist eben das Schöne. Der Ball ist auch ein Einfallstor für neue Partnerschaften, für die Philharmonie und erreicht wirklich Menschen in ganz Deutschland. Wir bekommen die Rückmeldung aus Hamburg, aus München, die Menschen kommen nach Essen gereist zu dem Ball. Und ich lade Sie gerne ein, es ist eine fantastische Veranstaltung. 8 Stunden im großen Saal, das Wiener Ballorchester, Disco im Pavillon, Swing und Lindy Hop.
Ach so.
Und große Tombola, Spielbank, also für jeden Geschmack.
Verstehe, okay. Ja, da haben Sie mich irgendwie jetzt doch nochmal irgendwie mit Schrot. Mit Schrot haben Sie mich jetzt doch mit irgendwas getroffen, weil ich sah mich jetzt nicht im Pelzkragen, wie Sie da jetzt hier über den Vorplatz tanzen.
Für Sie reicht auch der Smoking.
Für mich reicht der Smoking, aber habe ich auch einen schönen Abend, wenn ich jetzt eben nicht Walzer tanze?
Ja, selbstverständlich.
In der Öffentlichkeit? Ich mache schon viel in der Öffentlichkeit.
Viele, viele Menschen tanzen kein Walzer, sondern sind wirklich in der Disco im RW-Pavillon da unterwegs. Oder auch im Swing Lindy Hop Bereich, da haben wir eine Kooperation mit Lindy Pott, da sind wirklich die Tänzer, die das können.
Ach, toll.
Das macht wahnsinnig Spaß.
Ach, schon
denen
zuzuschauen.
Unglaubliche,
ne?
Energie, wie die da mit ihren Schirmmützen und ihrer entsprechenden Garderobe da tanzen und sie flanieren durchs ganze Haus. Sie können einfach einen schönen Abend erleben, auch ohne einen Schritt schneller zu werden. Was aber schwierig ist.
Ja, okay, ja. Wenn es mich erstmal wegreißt, wenn es mich wegspült, dann schätzen Sie mich richtig ein. Aber es sind schon eine Menge Termine, die ich mir jetzt notieren muss.
Ja, ne? Samstag ist wieder Konzert.
Okay. Schauen Sie schon mal auf die Bühne und denken, dass Das wäre auch gern ich. Der Applaus, der könnte auch meiner sein.
Tatsächlich nicht, weil ich diesen Gedanken sehr früh schon mal erwogen und dann glücklicherweise in eine andere Bahn gelenkt habe. Ich habe als Pianistin begonnen, wir alle kommen von irgendeinem Instrument, und habe mal meine 3-4 Stunden geübt am Tag. Und das ist auch, meine Mutter sagt, es ist ja alles für was gut im Leben. So habe ich auch arbeiten gelernt. Also wenn Sie mal ein Instrument richtig ernsthaft gelernt haben, wissen Sie, sich auch durchzubeißen durch ein Thema und dran zu bleiben an einem Thema. Und das ist auch hier ein Erfolgsfaktor, dass wir nicht zu schnell aufgeben bei vielen Themen, bei Künstlern, auch bei Partnerinnen, Sponsoren. Ich möchte auch dieses Leben der Künstler nicht führen müssen, denn das ist tatsächlich ein einsames und anstrengendes, wenn sie von Stadt zu Stadt reisen, aus dem Koffer leben, die Familie immer zurücklassen, immer unterschiedliche Bedingungen vor Ort vorfinden. Deswegen sind wir, glaube ich, gute Gastgeber, weil wir wissen, was den Künstler beschäftigt, wie viel Pflege der oder die braucht. Ich bin schon in Düsseldorf am Flughafen den Koffern von Víkingur Ólafsson hinterhergefahren und habe die da rausgesucht, weil die verloren gegangen waren auf dem Flug. Und ich wusste, wenn Víkingur Ólafsson seine Koffer nicht hat, um danach nach Amerika weiterzufliegen, hat der ein Problem. Ja. Und wenn ich das nicht persönlich mache, dann passiert es nicht. Okay. Dann habe ich angerufen, bin da hingefahren und habe unter diesem Feld von verlorenen Koffern dann tatsächlich seine beiden gefunden. Und das sind natürlich so kleine Freundschaftsdienste, die verbinden uns mit dem Künstler auch. Ja. Ja. Also das vergisst er mir nie, dass ich seine New York-Reise gerettet habe. Und er hat mir dann noch eine Klavierstunde gegeben hier auf der Bühne. Und
das ist fantastisch. Aber diese eine Zahl, die jetzt so weggehuscht ist, die will ich nochmal aufgreifen. Sie haben wirklich, also Sie haben ja nicht Klavier gelernt. Sie haben 3-4 Stunden pro Tag Klavier gespielt. Ja. Das klingt nach jemandem, der es darauf anlegt, das auch beruflich zu machen. Aber dass man bei all dem Talent und der Disziplin irgendwann dann doch merkt, ich bin es nicht. Gab es diesen Moment oder sind Sie abgefangen worden von
was
anderem?
Nein, in dem Moment gab es. Ich habe einfach bessere Leute gehört.
Ja.
Das finde ich schön eigentlich immer im Leben. Man muss ja selbstkritisch bleiben.
Ja, aber Sie haben auch gesagt, es gibt ja hier auch schlechte Tage und das ist ja eine Frage auch der Disziplin und man lernt wirklich dann auch zu arbeiten, haben Sie gesagt. Ja. Eigentlich müssten Sie ja mehrere solche Momente weggesteckt haben und sagen, ich bleibe jetzt einfach dran. Jetzt ist der Moment, da scheint die Sonne nicht, ich bleibe dran, Klavier bleibt meins. Es muss einen Punkt gegeben haben, wo Sie wirklich gesagt haben, nein, ab jetzt gebe ich auf.
Richtig. Und das war mit 17 Jahren beim Clara Schumann-Wettbewerb in Düsseldorf, als wir einen Teilnehmer bei uns zu Hause aufgenommen haben. Es gab diesen Aufruf, wir könnten Pianisten aufnehmen. Und da lernte ich José Gallardo kennen, ein fantastischer argentinischer Pianist, der auch ein Festival in der Schweiz leitet. Und als ich den die Irrlichter-Etüde von Liszt spielen hörte, das ist ein wahnsinnig virtuoses Stück, da wusste ich, das wirst du niemals können. Da kannst du so viel üben, so gut wirst du nicht. Dann muss man auch der Realität ins Auge sehen.
Dann ist das ein sehr, sehr guter, erfolgreicher Moment, muss man eigentlich sagen.
Ja, exzellenter Moment. Und dann die Weichen zu stellen, sagen nein, und ich habe auch die Geduld zum Unterrichten nicht. Ja. Ich werde kein Solist.
Jetzt lassen Sie andere strahlen, sozusagen.
Ja, und das ist schön. Ja. Und das ist tatsächlich auch ein Moment, weil Sie das ansprachen vorhin gewesen, warum ich nicht sofort diese Intendanzanfrage angenommen habe, weil es mir gar nicht so wichtig ist, irgendwo im Lichterkegel zu stehen und diesen Titel zu tragen. Ich finde, dass hier gute Inhalte entstehen müssen. Und mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, auch für andere zu arbeiten und andere gut aussehen zu lassen. Das ist wie im Orchester. Ich habe eine Freundin bei London Philharmonic, Alice Munro, 2. Oboe. Und ich sage, Alice, wieso spielst du 2. Oboe und nicht 1? Dann sagt sie mir, I like to make others sound good. Mhm. Das hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht, to make others sound good, den Intendanten strahlen zu lassen. So, aber als wir dann suchten und nicht so recht fündig wurden, da dachte ich, also bevor ich jetzt hier alles aufgebe und es in die ganz für mich falsche Richtung läuft, mache ich selber.
Sie haben 3 Kinder, das ist ja der private Teil des Podcasts, 3 Kinder, die sind in einem, sagen wir mal, intensiven Alter, oder?
Ja, 14, 12 und 10.
Bingo.
Und der 14-Jährige ist auch ein fantastischer Musiker schon, Trompeter im Musikinternat, der genießt hier die Konzerte natürlich in vollen Zügen, wenn er da ist. Spricht da mit jedem Trompeter über alle Details. Die Tochter ist eher auf der reiterlichen Schiene zu Hause. Da habe ich über einen Förderer der Philharmonie auch wieder zu einem wunderbaren Reitstall gefunden. Also wir
helfen Sie nicht auch was mit Pferden zu tun?
Ja, ich bin auch geritten, früher auch Dressurreiterin.
Natürlich.
Und das betrachte ich jetzt von unten. Und der kleine Sohn spielt auch Marimbaphon und ist da ganz musikalisch. Aber das ist natürlich eine herrliche Balance. Also wenn Sie zu Hause sind, sind Sie ganz absorbiert und hier ebenso. Und das befruchtet sich schön.
Und dann haben Sie noch einen Mann mit besonderen Leidenschaften. Ja. Dem habe ich ja ein bisschen hinterher googeln können. Wäre eigentlich noch eine eigene Episode wert.
Ja,
ich glaube, wir tauschen später nochmal aus.
Das stimmt.
Also Polizist auf Führungsebene und gleichzeitig finde ich bei YouTube auch einen evangelischen Weihnachtsgottesdienst in Corona-Zeiten aufgezeichnet mit ihm. Mit ein Wort zu Colin Nierenz.
Ja, dann fehlt aber noch ein Aspekt, den haben Sie da noch nicht entdeckt.
Wenn er jugendfrei ist, dürfen Sie ihn jetzt nennen.
Das Duo Colin und Babette.
Sprechen wir über Udo Jürgensson?
Ja.
Also gut, dann würde ich überspringen das.
Wir sind auch ein Duo. Also in der Kirche sind wir gemeinsam aktiv. Mein Mann ist Pfarrer im Ehrenamt und ich spiele Orgel gelegentlich.
Ja.
In unserer Auferstehungskirche hier in Essen-Huttrop, in der Nähe wohnen wir auch. Mir ist auch der christliche Glaube sehr wichtig, denn ich glaube, der Mensch ist nicht das Maß der Dinge. Wir können nur jeden Tag unser Bestes geben und versuchen und das Weitere haben wir nicht in der Hand. Und das ist auch wohltuend, denn das befreit auch, dieser Gedanke.
Ein wunderbarer Gedanke, ich komme aber nicht drüber weg. Hashtag Udo Jürgens.
Hashtag Udo Jürgens, ja. Als ich meinen Mann kennenlernte 2005, eben beim Philharmonischen Ball, kamen wir schnell auf unsere Musikwünsche und er sagte, also Udo, er kannte ihn auch persönlich, so gute Musik, du musst dir das mal anhören. Dann habe ich mir das angehört. Ich finde die Texte wirklich bemerkenswert. Wichtige Botschaften hat Udo da den Menschen mitgegeben. Und dann fingen wir an, das mal auszuprobieren. Dann spielten wir in der Schwarzen Rose bei Hannes Schmitz. Der gab uns einfach so einen Auftritt, ohne uns je gehört zu haben. Sehr mutig, hat aber funktioniert. Naja, und jetzt dürfen wir gelegentlich mal bei Freunden, Bekannten oder sogar Thomas Kufmann hat uns neulich mal eingeladen, bei sich zu spielen. Das fand ich auch ganz nett.
Privat oder im Rathaus?
Wohnzimmerkonzert zu Hause.
Ach, wie toll. Das ist ja toll.
Mit Benny und Joyce.
Ja.
Und da haben wir mal, also im privaten Rahmen pflegen wir das noch zum Vergnügen, aber zu mehr reicht die Zeit gerade nicht.
Das darf man auch nicht missverstehen. Das ist auch nicht Schlager. Das ist ja harmonisch zum Teil sehr, sehr komplex,
ja.
Das nachzuspielen. Deswegen wagen sich ja auch kaum, sag mal, Top 40 oder Partybands an Udo Jürgens oder Herbert Grönemeyer, weil die Sachen ja sehr komplex sind in ihrer Leichtigkeit. Toller Text.
Ja, aber trotzdem sehr leicht erreichbar für die Menschen zum Anhören. Also ich finde, die Botschaft spricht direkt an, die Musik geht direkt ins Herz. Und sie können eigentlich niemanden verfehlen damit. Und die Texte behalten ihre griechischer Wein. Die ganze Ausländer-Flüchtlingsthematik ist ja so virulent wie nie. Und auch die allgemeinen Lebensthemen wie Liebe und verlassen werden. Und auch später die sozialen Texte von ihm, wo er die Gesellschaft aufruft, auch zusammenzustehen und eine Stimme zu ergreifen, das hat ja nach wie vor große Gültigkeit.
Tja, bevor wir diesen Elefanten im Raum einmal ansprechen, letzte vielleicht geheimes Guilty Pleasure. Udo Jürgens haben wir jetzt gehabt, ich finde das gar nicht so guilty. Gibt es irgendwas anderes noch? Also ich, Ace of Base, Rhythm of the Night von Snap, die Eurodance, DJ Bobo.
Gibt's? Vicky Leandros.
Vicky Leandros, ach, auch wieder, ist ja auch wieder eine Intellektuelle, so gesehen.
Nein, ich liebe das Leben, ist doch der schönste Song.
Absolut, ja, eben, ganz genau. Wir können das nicht auslassen. Ich würde Sie einfach gern zu dem Thema hören. Wir treffen uns heute am 5. September 2024. Heute Abend wird eine von vielen als gefährlich bezeichnete Partei hier im Haus zu einem Bürgerdialog laden mit Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten. Wir haben über die Welt gesprochen, über die Liebe zur Musik. Das ist ja die Wortbedeutung von Philharmonie, die Liebe zur, ne, die freundschaftliche Liebe zur Harmonie. Und bevor wir über den Protest sprechen, den Sie auch organisiert haben heute Abend, können Sie uns erklären, warum unter dem Mietvertrag auch Ihr Name steht, Ihre Unterschrift?
Ja, das kann ich Ihnen erklären, denn die Philharmonie ist gebaut worden als Konzerthaus und als Kongresshaus. Tatsächlich. Sogar der RWE-Pavillon, der heute vermietet wird, mit Unterschrift des Geschäftsführers und auch meiner, ist als Kongresssaal gebaut, nicht als Konzertsaal. Wir vereinnahmen ihn von der Philharmonie auch als Konzertsaal. Aber der Zweck der Philharmonie war immer schon, beides zu veranstalten. Und insofern muss die Philharmonie an Kongresse Tagungen vermieten und auch an politische Parteien, auch andere politische Parteien tagen hier. Und insofern ist das ein Gleichbehandlungsgrundsatz der Stadt und der sogenannte Kontrahierungszwang, der uns tatsächlich dazu zwingt und zwang, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und da gab es auch kein Entkommen. Und wir stehen auch dazu, dass eine in unserem Empfinden zwar antidemokratische und rassistische Partei, der wir uns hier heute inhaltlich entgegenstellen, dennoch von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gewählt ist und damit auch wie andere Parteien hier tagen darf.
Verstehen Sie das Unwohlsein Ihrer Mitarbeitenden?
Absolut. Und wir haben das alle, das Unwohlsein. Das haben wir von der Stadtspitze bis zum letzten Mitarbeiter hier im Haus. Das wissen wir, sind in der Stadtspitze mit Thomas Kufen, mit Christian Krombeck da sehr intensiv im Austausch, auch sehr persönlich im Austausch. Und die beiden haben sich dazu bekannt, dass sie auch nicht einverstanden sind, dass wir vermieten müssen. Tut uns allen weh. Und deswegen haben wir, wie ich finde, aber eine sehr gute Veranstaltung heute als Haltung der Theater- und Philharmonie Essen mit 775 Mitarbeitern hier geplant, neben den Demonstrationen, die hier in der Stadt und vor dem Gebäude stattfinden.
Großer Stadtrave im Stadtgarten, ja, mit Essen, Diese.
Essen, Diese, ja. Und gegen rechts ist alles richtig, ist alles wichtig.
Michel Friedmann kommt.
Kommt. Ich konnte tatsächlich über Igor Levit, auch ein Freund und Künstler, ihn erreichen und ihn dafür gewinnen, dass er andere Termine absagt. Er wäre gar nicht frei gewesen. Und heute Abend zu uns kommt, heute Nachmittag aus Frankfurt, und honorarfrei hier einen Vortrag hält zum Thema Demokratie und Menschenrechte und damit uns in den Dialog geht.
Ja, jetzt kommt so eine harte, aber fair Frage. Ist ja auch kein politischer Podcast, auch kein tagesaktueller Podcast. Das liegt ja jetzt, wenn Sie jetzt zu Hause diesen Podcast hören, liegt das ja alles schon hinter uns. Wenn Sie sagen, der Kulturbetrieb geht immer dem politischen Betrieb vor, hätte Igor Levit ja auch einfach hier spielen können.
Ja, aber nicht so kurzfristig vorher.
Also, ja, eine Lesung mit Michel Friedmann, irgendwas. Sie haben sich ja jahrelang auch gewehrt gegen diese Termine. Das ist ja,
ja,
so
ich konnte es
auch
viele Jahre verhindern tatsächlich, aber dieses Mal konnten wir es nicht. Und Sie bekommen so raumgreifende Buchungsanfragen, dass Sie im Grunde dann jeden einzelnen Tag, jede Minute vermieten müssten, nachweisen müssten, die Verträge vorlegen müssten dazu. Und da irgendwann bricht es Ihnen das Genick. Das können Sie nicht halten. Ich kann die Menschen verstehen. Ich kann alle Mitarbeitenden verstehen, die Angst haben, vor allem die Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund, die Menschen in der Stadt, die sagen, wir wollen das hier nicht haben. In unserer Philharmonie, die für Vielfalt und Offenheit steht, und das tun wir durch unser Programm.
Sie
und
ja auch
vorne. Im Grillo-Theater wird gerade der Reisende geprobt, im Altotheater die Zauberflöte, wo menschliche Werte an oberster Stelle verhandelt werden, künstlerisch. Und eine bessere Antwort können wir gar nicht geben. Und deswegen haben wir Michel Friedmann eingeladen, die Musikerinnen der Essener Philharmoniker und Schauspielerinnen des Schauspiels werden heute Abend künstlerisch dort auch ihren Fußabdruck, ihre Stimme abgeben. Und ich finde das eigentlich besonders schön, dass wir aus dieser Schreckensnachricht heraus uns so solidarisch, künstlerisch aufgestellt haben, dass wir dazu eine Haltung im Sinne des Hauses und unserer Kunst heute zeigen können.
Das heißt, Sie wissen schon, dass Sie für die Belegschaft, aber auch für uns alle hier wieder so durchlüften können, dass nichts bleibt von diesem Geruch des heutigen Abends.
Das hoffen wir. Wenn etwas bleibt, werden wir auch das verhandeln.
Sie wohnen im Südviertel, in einer der schönsten Straßen der Stadt, das muss man sagen. Und wenn Sie jetzt pendeln zwischen Philharmonie, Daniel Hope hier an der Violine, Sie haben die großen Namen genannt, und dieser wunderschönen Straße im Südviertel, da muss Ihnen ja Essen vorkommen wie München. Aber wie bewahren Sie sich den realistischen Blick auf die Stadt?
Also ich wohne auch in der Nähe der Stehler Straße und da ist es sehr realistisch. Es gibt den besten Dönerladen der Stadt, wie ich finde, den liebe ich auch sehr. Ich liebe die Vielfalt und ich finde es fantastisch, dass ich zur Stehler Straße gehen kann, aber auch zur Rellinghauser Straße gehen kann und da verschiedene Welten vorfinde. Und das ist die Vielfalt der Stadt, das ist das Spannende an Essen.
Welche Herausforderungen hat die Stadt? Also Sie haben sich als Düsseldorferin ja wirklich durch und durch, ja auch für viele Jahre, Jahrzehnte jetzt für diese Stadt entschieden. Was können Sie, was wollen Sie noch tun für unsere schöne Stadt, die sich ja auch neu definieren muss?
Immer wieder. Und deswegen sind wir auch mit allen Protagonisten im Gespräch, mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit den Künstlern, mit der freien Szene vor Ort. Und in diesen Gesprächen entwickeln wir die neuen Ideen, auch aus den Bedürfnissen heraus, die da sind. Das beste Beispiel ist wirklich unser Projekt Musik kommt um die Ecke, Kindergartenprojekt mit Musikerinnen und Pädagogen der Philharmonie. Wir haben im Jahr 2015 oder schon viel früher festgestellt, da waren die Kinder im Kindergartenalter, es gibt Kindergärten, in denen ist überhaupt nichts vorhanden. Keine Rassel, kein Instrument, da singt niemand mit den Kindern, keine musikalische Aktivität. Dann haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Aber wie? Wir haben ja aus dem Konzertbudget keine pädagogischen Mittel. So, dann hat mich tatsächlich eine Stiftung aus Frankfurt, das hilft dann schon, wenn man ein paar Kontakte generiert hat, mal angerufen und sagte, Frau Nierens, ich habe hier eine Stiftung, haben Sie nicht eine Idee? Sag ich, ja, wir haben eine Idee, die hatten wir schon in der Schublade. So, dann haben wir dieses Projekt gestartet, Pilotprojekt, Musik kommt um die Ecke, 2, 3, 4, 5 Kitas. Heute hat die kleine Krupp-Stiftung der Stadt Essen dieses Projekt übernommen und wir erreichen über 80 Kitas. Und die Eltern der Kinder kommen zu uns und sagen, ich lerne durch mein Kind neue Musik kennen, zu der ich keinen Zugang hatte. Bitte bleiben Sie in der Kita.
Toll. Und wie können wir mithelfen? Es sind gerade schwierige Tage, an denen Sie selbst viel erklären müssen. Aber wie können wir konstruktiv, positiv weiterarbeiten? Haben Sie eine Botschaft für uns, eine Plakatwand, die wir völlig frei, Sie können auch malen, Sie können schreiben und malen, eine Botschaft für uns alle zum Abschluss?
Ja, das wäre eine ganz offene Tür. Eine ganz offene Tür zu einem riesengroßen Füllhorn an Programm, an Musik für jeden Bürger, jede Bürgerin dieser Stadt. Seien Sie jung, älter, von welchem kulturellen Hintergrund auch immer. Wir bieten alle Genres, alle Preisklassen, alle Formate. Und ich würde mich freuen, wenn die Menschen einfach durch diese Tür gehen, auf die Homepage gucken und sagen, was ist hier für mich dabei und da was finden und mich am Abend meine Lieblingsfrage fragen, wo ist denn hier der Konzertsaal? Das kommt vor.
Ja, klar. Sie sind heute zu diesem Gespräch selbst eine zierliche Plakatwand. Was steht auf Ihrem T-Shirt? Das war Ihnen wichtig.
Wake up and do all you can.
Babette Nierenz, danke für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alles bald zur Ruhe kommt, wieder Platz ist für das Wichtigste im griechischen Sinne, die Philharmonie, die Liebe zur Musik.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Häusler.
Was für ein Themenritt, der hoffentlich Lust macht, persönlich zu erleben, wie aus diesen wunderschönen Ideen Konzerte werden, Erlebnisse werden. Herzliche Einladung, viele Infos in den Shownotes hier. Und damit sind wir mittendrin übrigens in der 5. Staffel zu Hause in Essen. Das war die erste Folge unseres 5. Jahres jetzt mit einer Folge im Monat. Das heißt, ja, wir feiern im Oktober die 50. Folge. Mit einem besonderen Gast abonnieren Sie unseren Podcast, dann sagen Ihnen Spotify, Apple Podcast, RTL Plus, auch der YouTube-Kanal automatisch Bescheid. Sie verpassen nichts. 5 Sterne, glaube ich, kann man noch geben. Freuen wir uns drüber. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Schicken Sie diese Folge gerne an Menschen weiter, die auch Philharmonie vertragen können. Philharmonie vertragen können. Wer eigentlich nicht? Hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.